willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Ich freue mich ganz dolle, den Winfried Wolf begrüßen zu können, der zum Thema Aufstieg und Niedergang einer hoffnungsvollen Bewegung in Griechenland und die Verantwortung von Brüssel und Berlin referiert.
Herzlichen Dank. Einladung nach Wuppertal. Schon gesagt worden, es ist auffallend, dass das Thema Griechenland kaum mehr ein Thema ist in den Medien, obwohl es ja ein gutes halbes, dreiviertel Jahr im Zentrum der Medien stand. Und obwohl eigentlich das neue Thema Flüchtlinge ja, wie auch vorher schon angedeutet und gezeigt wurde, mit Bildern und mit den kurzen Kommentaren eigentlich Griechenland direkt tangiert. Allein in den ersten, glaube ich, acht Monaten des Jahres 2015 oder neun Monaten sind über 600.000 Flüchtlinge über den Weg Türkei, Griechenland, Nordgriechenland nach Europa gekommen. Damit hat zum ersten Mal Griechenland den Rekordhalter Italien eindeutig abgelöst. Das heißt, Italien ist nicht mehr das Flüchtlingsland Nummer eins, wo die Flüchtlinge ankommen, sondern der relativ sicherere Weg, was immer noch heißt, hunderte Tote, auf dem Weg von Türkei nach Griechenland, der relativ sicherere Weg ist inzwischen der ähnliche über Griechenland, wobei sicherlich die Zunahme der syrischen Flüchtlinge auch eine Rolle spielt, also nicht mehr primär nordafrikanische Flüchtlinge, sondern syrische Flüchtlinge. Die Mehrheit inzwischen, glaube ich, stellt vor afghanischen Flüchtlingen und vor den Flüchtlingen aus den Balkanländern. Ich habe in der neuen Luna Park ausführlicher und in der Nummer 5 der Faktencheck Hellas etwas gekürzt geschrieben, dass eben diese Flüchtlinge nicht nur im allgemeinen Sinn, weil Deutschland Exportweltmeister ist und weil Deutschland Waffen exportiert, nicht im allgemeineren Sinne Produkt der deutschen Politik sind, sondern ganz konkret, wenn man also die einzelnen wichtigen Flüchtlingsregionen durchgeht, also Balkan, Syrien, Afghanistan, Irak, man ganz konkret belegen kann, auch Kurdistan natürlich, also jetzt alle kurdischen Gebiete, Waffenlieferung an die Türkei, man ganz konkret belegen kann, wie die deutsche Politik in den letzten 15, 20 Jahren dieses Flüchtlingsdrama praktisch ungewollt wahrscheinlich vorbereitet hat, wie jetzt im Grunde am Kippen ist eine Situation, wo eben die Menschen nicht mehr 1, 2 Millionen, 3 Millionen in Iran zum Beispiel warten, dass sie zurück nach Afghanistan können. Es hat keinen Sinn, nach Afghanistan zu gehen. Es wird noch schlimmer werden, wenn die Truppen abgezogen sind, der ISAF, und die Leute fliehen massenhaft aus Afghanistan. Das gleiche gilt für Syrien, wo Millionen Menschen in Libanon, in Türkei, sozusagen Zwischenlager gefunden haben. Jetzt davon ausgehen, es wird wahrscheinlich immer schlimmer werden und das nicht mehr so gut bewohnbar sein oder keine Perspektive für die Menschen, vor allem für die Jugendlichen, für die Kinder haben. Und entsprechend, das gilt auch für eine ganze Reihe anderer Länder, unter anderem für Libyen, wo auch die konkrete europäische Politik dafür gesorgt hat, wie Flüchtlingsströme produziert werden. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass was wir in Griechenland in den letzten Wochen, dann konkretisiert am 20. September diesen Jahres erlebt haben, eine schwere Niederlage darstellt für uns, für die Linke in Europa, für die Linke auch in Griechenland selber. Für Syriza vielleicht eine Art Pyrrhus-Sieg darstellt, darauf werde ich noch eingehen. Und wenn wir eine Niederlage der Linken konstatieren müssen, dann ist es gleichzeitig natürlich ein Sieg anderer, das heißt in dem Fall ein Sieg von den Herren Schäuble, Gabriel und der Frau Merkel oder auch ein Sieg der Herren Dijsselbloem, Schulz und Juncker oder auch natürlich ein Sieg letzten Endes des europäischen Kapitals, speziell auch der deutschen Banken und Konzerne. Dieser Sieg, den kann man auf drei Ebenen konkretisieren. Einmal ein ideologischer Sieg, in der, ideologisch klingt etwas ideologisch, also ein Sieg, der auf der politischen allgemeinen Ebene, der Auseinandersetzung zwischen rechts und links in Europa. Zweitens ein Sieg auf der ökonomischen Ebene, vor allem ein Sieg für den ökonomischen Hegemon in Europa, das heißt das deutsche Kapital. Und drittens ein Sieg auf dem Gebiet der Einheitswährung Euro und der Protagonisten der Einheitswährung Euro und auch ein Sieg innerhalb der linken Debatte über diese Einheitswährung. Zu diesen drei Ebenen mein Beitrag. Zur ersten Ebene, der ideologischen Ebene oder der Ebene der allgemeinen politischen Diskussion. Man kann sagen, dass mit der Wahl vom 25. Januar diesen Jahres in Griechenland eine Erzählung, wie man heutzutage sagt, ein Narrativ, etwas geschwollen, ein Narrativ zu Griechenland unterbrochen wurde. ein Narrativ, eine Erzählung, die so lautet, dass eben Griechenland ein fast ein fallen state, ein verlorener Staat sei, dass Griechenland durch und durch korrupt sei, dass die Fakelaki-Wirtschaft, also Schein in den Briefumschlag, Fakelaki stecken, endemisch sei in Griechenland, bis hin zu, dass uns in der Le Monde Diplomatique von Herrn Katritzke erklärt wurde, das ginge zurück zum Osmanischen Reich, und das sei sozusagen genetisch bedingt bei den Griechen, dass sie einfach korrupt seien, konkretisiert dann mit Kaffee sitzen, Uso trinken, Kaffee trinken und so weiter. Konkretisiert auch, dass die Griechen immer wieder kommen würden mit dem Thema Reparation. Das ist ja völlig absurd, deutsche Reparation. Das wurde am 25. Januar oder in den Tagen darauf gestoppt. Es gab im ersten Halbjahr 2015 eine enorme Wende, eine politisch erfreuliche Wende für uns in der ganzen europäischen Debatte. Eine Wende, die man politisch in einigen Punkten klar machen muss, aber auch kulturell, sogar bis hin in bestimmte Modeattribute, also ein Finanzminister, der im Motorrad zur Arbeit fährt, der keine Wachen hat. Ich selber war dreimal in Athen gewesen vor dem, oder mit bis hin zum Volksentscheid am 5. Juli diesen Jahres und habe erlebt, wie eben die griechischen Top-Politiker, auch Tsipras selber, durch die Menge gegangen sind, keine größeren Leibwachen gehabt haben als ERT zum Beispiel, der staatliche Rundfunksender, die da eröffnet wurde, waren alle führenden Politiker da gewesen, haben gesprochen, haben sich ins Gras gesetzt, haben aus Cola-Dosen getrunken, haben getanzt, gefeiert und so weiter. Bis hin zu, möglicherweise war sogar der größte Schock, den Herr Schäuble erfahren hat, der, dass Varoufakis und dass andere griechische Top-Leute, vor allem Tsipras, eben ohne Schlips und dann noch mit Hemd aus der Hose ihm gegenüber saßen, ihm gegenüber traten und mit ihm diskutieren wollten. Das war einfach mehr als die Herausforderung durch Herrn Stieglitz oder durch den Nobelpreisträger Krugman und so weiter, die die Austeritätspolitik in Frage gestellt haben. Ganz grundsätzlich kann man sagen, ist die Austeritätspolitik in Europa in Frage gestellt worden im ersten Halbjahr 2015. Es gab eine riesige Debatte. Ich habe das Wort Austerität, Austerity, war bis dahin im deutschen Sprachgebrauch eigentlich nicht relevant. Gerade hat mir ein Mensch aus Marburg, der irgendwas an dem Artikel von Georg Filpert in der neuen Lunapark zur Austerität auszusetzen hatte, geschrieben, das sei nicht beim Duden aufgeschlagen, das Wort Austerität. Das habe ich jetzt nicht selber nachgeprüft, aber kann wohl sein. Aber es gab eine breite Debatte, was ist Austerität? Dass Austerität, vom lateinischen Austeritas, Austeritatis feminin, strenge Ernsthaftigkeit, natürlich nicht Ernsthaftigkeit der Politik meint, sondern meint, ja, streng mit den armen Leuten umgehen, meint Sparen auf Kosten der armen Leute und so weiter. Und es ging rein bis in den Bereich der Reparationen, ja, wo zum Beispiel ein deutsches Ehepaar, ein Rentnerpaar im Mai oder April diesen Jahres im Ort Nafplion, der früheren Hauptstadt von Griechenland, auf der Peloponnes gelegen, eine Hafenstadt, angekommen ist und dem Bürgermeister von Nafplion 875 Euro übergeben hat. Das haben sie ausgerechnet, das sei ihr Anteil, also als zwei Personen von 80 Millionen Deutsche, ihr Anteil umgerechnet an Reparationen, was Deutschland zu leisten hätte. Und dass sie abgeben wollen, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, dass Deutschland eigentlich keine Reparationen gezahlt hat. Sie zahlen 875 Euro und haben doch gesagt, leider können sie nur für eine Person zahlen. Sie haben nicht das Geld für zwei Personen, weil sie ein Rentner-Ehepaar sind, wo nur einer eine volle Rente bekommt. Es gab eine bis Mai ungefähr mehrere große Zeitungen, auch die FAZ, die Süddeutsche Zeitung, haben lange Artikel zum Thema Reparationen gebracht, haben darüber geschrieben, dass ja in Wirklichkeit diese Reparationen so gut wie gar nicht gezahlt worden wären, gingen sogar ein auf die Zahlungen des Jahres 1961, als 25 Millionen D-Mark gezahlt wurden von der Bonner Regierung, vielleicht waren es auch 150 Millionen D-Mark von der Bonner Regierung, nein, 120 Millionen, hier steht es, 120 Millionen D-Mark von der Bonner Regierung im Jahr 61, da hieß es, damit ist ja die Reparation gezahlt worden von der deutschen Seite, aber, was ganz wenige geschrieben haben, wir haben es natürlich geschrieben, den Faktencheck Hellas, der Hintergrund war, dass im Jahr 60 ein gewisser Max Mertens in Griechenland verhaftet wurde. Max Mertens war der Nazi, der in Thessaloniki verantwortlicher Chef der Nazis war in den Jahren 43 bis 44, und der verantwortlich war für die Deportation von 48.000 Jüdinnen und Juden in die Vernichtungslager von Auschwitz und Treblinka. Dieser Mann ist unvorsichtigerweise nach Griechenland gegangen, ist dort verhaftet worden, ist dort verurteilt worden zu einer langen Haftstrafe. nicht so eine Todesstrafe, wie es sich vielleicht gehört hätte. Die deutsche Regierung hat daraufhin massiv die griechische Regierung unter Druck gesetzt und hat sozusagen ein Lösegeld von 120 Millionen D-Mark gezahlt. Und tatsächlich kam Max Mertens ein paar Wochen darauf frei und wurde freigelassen. Die Deutschen haben erklärt, er würde in Deutschland dann belangt worden für sein Verbrechertum. Er ist nicht belangt worden, er ist im Jahr 73 ganz friedlich als Rentner mit voller Rente und sogar mit Schmerzensgeld für seine Inhaftierung in Griechenland gestorben. Es gab also diese lange Debatte, die brach, was Reparationen betrifft, brach die ab, ungefähr im Jahr Mai diesen Jahres. Man kann vermuten, dass es ein Teil des Deals war, den Tsipras mit Schäuble gemacht hat, darauf gehe ich nachher noch ein. Ganz generell muss man sagen, dass wenn wir jetzt viel hören über Volkswagen-Skandal und Clean Diesel und wie verrucht dieser Konzern wäre, eigentlich bei Griechenland ein anderer Konzern im Zentrum stehen müsste, vor allem bei dem Thema Korruption, nämlich der Siemens-Konzern. Der Siemens-Konzern ist tief verwickelt in die Korruption in Griechenland, und zwar in die Korruption in großem Maßstab. Fakelake ist die Korruption im kleinen Maßstab der kleinen Leute, die sich wehren gegen einen Staat, wo sie nicht wissen, wofür der Ausgaben macht. Aber die große Korruption in Griechenland stattfindet und stattfand, war die Korruption der Konzerne. Es ist ziemlich einmalig, glaube ich, in der Finanzgeschichte und in der Finanzkriminalität, dass in Griechenland dokumentiert wurde, dass Siemens, und zwar dokumentiert wurde, vor Gerichten in Athen, den würde man wahrscheinlich glauben, aber auch vor Gerichten in München, dass Siemens allein im Zeitraum 1995 bis 2013 ziemlich genau 180 Millionen Euro an Schmiergeld nur in Griechenland gezahlt hat. Ich muss mir überlegen, ein Land mit 9 oder 10 Millionen Einwohnern zahlt ein Konzern 180 Millionen Euro in, was habe ich gesagt, 20 Jahren ungefähr, nicht ganz 20 Jahren, also ungefähr durch 10 wären ungefähr eine knappe Million im Jahr. Ein paar andere Konzerne dürfen dazukommen, die auch Schmiergeld gezahlt haben, Rüstungskonzerne, Rheinmetall zum Beispiel, um die Leo-2 abzuliefern, Konzerne, die Olympiadebauten gemacht haben, wie Hochtief und so weiter, die Autobahn, Thessaloniki, Athen gebaut haben und so weiter.
Die U-Boote
und so weiter. Das heißt, man kann grob davon ausgehen, dass mindestens im Jahr 3-4 Millionen Euro an Schmiergeld in Griechenland 20 Jahre lang gezahlt wurde. Wenn man überlegt, dass ein Volk mit 10 Millionen Einwohnern maximal 10.000 Entscheider hat, wie meine Tochter sagen würde, also maßgebliche Leute hat im Militärbereich, im Justizbereich, bei den zwei Staatsparteien, PASOK und Nea Demokratia. Was ist noch wichtig? Eigentlich alles. So. Feuerwehr muss man nicht schmieren. Die Bereiche. Dann kann man sagen, dass eigentlich die gesamte Elite des Landes, bis auf wenige Aufrechte, die irgendwo noch einen Arsch in der Hose haben, die gesamte Elite des Landes einfach geschmiert wurde. Und dann muss sie nicht wundern, wenn dann gesagt wird, dass Griechenland endemisch korrupt sei. Griechenland ist tatsächlich in starkem Maß korrumpiert worden, aber in ganz starkem Maß korrumpiert worden, durch die Deutschen, international sicherlich auch, französischen, andere Konzerne. Im Februar 2015 hat ein gewisser Heinz-Joachim Neubürger Selbstmord gemacht. Der Mann war Ex-Siemens-Chef. Er bekam lange, wirklich halbseitenlange Elogen darüber, dass er bei Siemens als Ehrenmann, als Finanzer, für Transparenz gesorgt hätte und so weiter. Und es stand in allen Nachrufen über ihn kein Wort, nicht mal das Wort Griechenland tauchte nicht auf. Er war der Mann, der in der Zeit der griechischen Korruption, der Korruption von Siemens in Griechenland verantwortlich war, auch für die Schmiergeldzahlen und so weiter, und der deswegen Selbstmord machte, weil er noch neue Prozesse in Athen und in München auszustehen hatte und es eben als, meinetwegen, Ehrenmann nicht ertragen konnte. Unter anderem die U-Boot-Lieferung, Siemens war damals bei der U-Boot-Lieferung mit als Kapitalaneigner mit beteiligt und bei der Leo-2-Lieferung mit beteiligt war. Man kann grob diese Periode im ersten halben Jahr oder bis September des Jahres 2015 und von Ende Januar in fünf Phasen aufteilen, die wir erlebt haben. Eine erste Phase war die direkt nach der Wahl und bis Ende März. Das war die Phase der Regierungsbildung von Tsipras mit Anel, mit der, rechtspopulistischen, kann man vielleicht sagen, auf alle Fälle Anti-Austeritätspartei, muss man auch sagen, auch wenn sie gleichzeitig antisemitische Töne hatte und Rechtspositionen vertreten hatten, weiterhin vertritt, aber sie war vor allem anti-austeritätsorientiert gewesen. In dieser Zeit bis Ende März gab es eine erste Art Goodwill-Tour, die vor allem von Tsipras und von Varoufakis durch ganz Europa gemacht wurde, wo die Leute, wie ich schon sagte, erstaunt waren über die Schnelligkeit, über die Effizienz, über die klare Rhetorik, die diese Leute an den Tag gelegt haben und auch über die Offenheit, mit der sie die Austeritätspolitik in Frage gestellt haben. Parallel dazu muss man auch positiv durchaus sagen, gab es von Anfang Februar bis ungefähr Anfang Juli eine Politik im griechischen Parlament von Syriza und Anel unterstützt und durchgeführt, die durchaus positive Elemente hatte. Es gab eine Politik mit einem Sozialprogramm gegen die schlimmste Armut, wie freier Strom, wie Stopp von Zwangsräumungen und so weiter. Es gab die Wiedereröffnung des seit 2 Jahren geschlossenen Staatssenders ERT, der eröffnet wurde, der 2 Jahre lang illegal oder autonom organisiert weitergesendet hat und der allerdings bei der Eröffnung wieder zwar neu gesendet hat, das war sicherlich auch der große Vorteil in den Tagen vor dem 5. Juli, vor dem Referendum gewesen, dass sie einen großen Sender hatten, wo sie ihre Meinung publik machen konnten, Syriza, aber bereits bei der Eröffnung Anfang Juni hat Tsipras darauf gedrängt, dass er nicht die Leute, die den autonomen Sender ERT gemacht haben, maßgeblich den Sender neu übernehmen, sondern dass die alten Leute, auch PASOK-Leute und so weiter, die führenden Leute würden im ERT-Sender und die Hierarchie darstellen würde, wie sie auch heute bei ERT wieder herrscht. Es gab die Einstellung der Putzfrauen, die exemplarischen einen Kampf gemacht haben, der international berühmt wurde. Es gab, wie ich schon sagte, die Sache mit den Reparationen, die bis Mai eine wichtige Rolle spiele. Und es gab eine relativ gute Politik den Flüchtlingen gegenüber. Unter anderem gab es Pässe von mehrere Zehntausende junge Leute, Kinder vor allem, die als Flüchtlinge in Griechenland angekommen sind und die mit den Pässen zu EU-Staatsbürgern geworden sind. Es gab dann eine dritte Phase, die vor allem von März bis 26. Juni terminiert war. Eine Phase, in der parallel zu der guten Politik im Athener Parlament, in der es intensive Verhandlungen mit der Eurogroup gab, in der Tsipras, Varoufakis und später sein Nachfolger versucht haben, innerhalb der Eurogroup, also innerhalb der statuarisch institutionell eigentlich gar nicht existenten Gruppe der Finanzminister des Euro-Raums, also nicht der Europäischen Union, das wären deutlich mehr, sondern nur der Euro-Länder innerhalb der Europäischen Union, ihre Position durchzubringen. Dieser Versuch war relativ abgeschattet. Es gab allerdings einige interne Berichte, die wir auch in der Faktencheck Hellas, glaube ich, Nummer 3, Nummer 4 veröffentlicht haben. Und die dann mündete in dem langen Interview von Giannis Varoufakis im New Statesman, später in allen möglichen anderen Zeitungen übersetzt, verbreitet, mit der Aussage von Varoufakis, ich hätte genauso die schwedische Nationalhymne singen können, man hat mir einfach nicht zugehört. Das heißt, es war den Finanzminister scheißegal, was die griechischen Vertreter gesagt haben, warum die Austerität in Griechenland die Krise noch tiefer machen würde und so weiter. Sie haben einfach ihre Politik durchgezogen aus Gründen, auf die ich nachher noch eingehen will. Es war schon ziemlich klar gewesen in den Tagen vor dem Referendum, dass die griechische Seite, also die gleichen Personen jetzt, Tsipras, aber auch Varoufakis und Tsakalotas, der Nachfolger von ihm, der zeitweise ihn in den Verhandlungen ersetzt hat, dass sie sehr, sehr weit der EU-Seite, also Juncker, Schulz, Dijsselbloem, Schäuble, entgegengekommen sind, dass in der Frage der Rentenkürzungen, in der Frage der Mehrwertsteuererhöhung, in der Frage der Privatisierung von OTE, der Telekomgesellschaft, von Fraport, der Regional-Airports und so weiter, relativ weit ihnen entgegengekommen war. Aber dann kam die vierte Phase, nämlich die Phase, in der ungefähr Ende Juni bis zum 6. Juli vormittags, kann man sagen, Tsipras eine Notbremse gezogen hat, kurzfristig angekündigt haben, dass sie ein Referendum durchführen würden am 5. Juli über die Frage, ob die Bevölkerung Ja oder Nein sagt zu dem letzten veröffentlichten Memorandum Nummer 3, was die Europäische Union den Griechen und Griechinnen aufzwingen wollte. Das haben sie veröffentlicht, einen langen Text und so weiter. Die Formulierung in der Frage, stimmt ihr dem in dem Text zu, war dann relativ kompliziert, wo genau der Titel auch des Textes vorgetragen wurde. Und die Frage lautet, stimmen Sie zu oder stimmen Sie nicht zu, nee oder ochi, zu diesem Text. Es war interessant damals, dass innerhalb von 8 Tagen dieses Referendum durchgeführt werden musste, dass die bürgerlichen Medien Vor allem die Deutschen sagten, das kriegen die gar nicht gerafft, die Griechen, also was du vorher auch gesagt hast, also der ganze Tenor, die Griechen sind unfähig zu organisieren, die Griechen werden niemals das hinkriegen, es wird niemals ordentliche Wahlen geben, die Stimmzettel werden nicht da sein. Und es war schon dramatisch. Ich war Donnerstag Vormittag vor dem Referendum in der Nähe des Staatsmuseums unterhalb der Akropolis am Flugplatz verteilen, habe geholfen, und es war so, dass am Abend vorher, am Mittwochabend, die ersten gedruckten Papiere, also Flugblätter von Syriza, da waren für das Referendum. Das heißt, 5 Tage lang hatten die kein Material. Das heißt, Tsipras sagte am Freitag, wir werden brechen die Verhandlungen ab, wir machen ein Referendum in 9 Tagen und so weiter. Das wird durchgeführt werden, und die Basis der Syriza-Leute fand das super gut, weil sie ohnehin Angst hatten, dass Tsipras Varoufakis einknickt, und haben 5 Tage gewartet, was sollen wir denn machen? Die konnten ihre Nachbarn anrufen, sagen, bitte stimmt mit Nein am nächsten Mittwoch, aber wir haben nichts zum Verteilen. Wir können E-Mails schicken, wir können Rundball schicken, aber es ist nichts da. Ab Mittwoch oder Donnerstag, Vormittag war erst Material da, es gab dann praktisch 3 Tage, wo verteilt werden konnte. In den elektronischen Medien sah es besser aus, denn nochmal, vor allem bei Erz, der Staatsfernseher und Rundfunksender da war und um 3 oder 4, glaube ich, größere Ansprachen von Tsipras ausgestrahlt hat. Aber generell waren die Einschätzungen, dass das erste Mal nicht organisiert gekriegt werden würde, und die Einschätzung, dass das Ergebnis ein mehrheitliches Ja zu der Erpressung der Europäischen Union sein würde. Die noch am Freitag und Samstag Vormittag gab es Meinungsumfragen, die besagten, dass es 50-50 steht. Ich war abends um 19 Uhr in der Zentrale von Syriza gewesen, kurz nach der Schließung der Wahllokale. 19:05 fragte mich ein Reporter von einem Medium, was ich denn schätzen würde, wie das ausgehen würde. Ich sagte 53,3%, also als Jux-Faktor, 53,3% werden Nein sagen. Da haben alle gelacht, das wäre ein Wahnsinnsergebnis, ist gar nicht vorstellbar. Und es waren dann 2/3. Die Nein sagten. Und zwar 2/3 deswegen, weil zu den 61,3%, die auf dem Papier Nein sagten, man noch die 5% rechnen muss, die für Kukue gestimmt haben, die für eine Nichtteilnahme an der Abstimmung und für eine Abgabe der Stimmen eigenen Urnen oder auch gar nicht vorgeschlagen haben. Die Kukue hat dann auch bei den Wahlen wieder 5,55% bekommen. Also wenn man beides zusammenrechnet, die offiziellen Nein-Stimmen und die Kukue, also die Kommunistische Partei Nein-Stimmen, kommt man auf 2/3 der Menschen, die Nein sagten. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Ein Ergebnis, was auch nicht von den Medien im Land unterstützt wurde, außer dem Staatsfernsehsender ERT, der keinen so guten Renommee hat, auch weil er eben sehr hierarchisch aufgebaut ist und auch hierarchisch aufgebaut blieb. Nur in der Zeit, als er autonom gesendet war, wurde anders strukturiert war, waren fast alle anderen Medien, also die Printmedien, elektronischen Medien, stimmten für Ja zur Erpressung. Und es wurde auch ganz offen gesagt, dass ein Nein heißen würde, raus aus dem Euro. Also die ganze Argumentation, die wollten immer drin bleiben, ist, darauf hatte ich nachher nochmal eingehen, beim Wahlergebnis am 20. September, ist eine Argumentation, die zwiespältig ist. Ich würde behaupten, dass bei dem mehrheitlichen Nein von 2/3 vom 5. Juli die klare Mehrheit der Abstimmenden, also mehr als 50%, und die klare Mehrheit der Nein-Sagenden davon ausging, dass man zwar versuchen würde, im Euro zu bleiben, dass aber unter den Bedingungen Nein zur Erpressung der Europäischen Union heißen würde, man will kein drittes Referendum, kein drittes Memorandum haben, auch dann, wenn man vielleicht damit aus dem Euro rausfliegt. Das war implizit mit dabei, natürlich immer mit dem Hinterkopf, das werden die oben schon regeln dann, wenn wir rausfliegen sollten aus dem Euro, wie sowas konkret gemacht und aussehen sollte. Es gab dann die 5. Phase, das war die Phase nach dem Referendum. Angeblich, sagt Varoufakis heute, bereits am Vormittag vom 6. Juli, also am Montag, dem 6. Juli, ist ja schon klar gewesen, dass Tsipras bereit ist, das Referendum nicht zu nutzen und nicht als Waffe gegen die Europäische Union einzusetzen, sondern von vornherein hätte er signalisiert der Europäischen Union, dass sie bereit sein, das 3. Memorandum zu unterschreiben. Vielleicht haben sie gehofft mit kleinen Verbesserungen und so weiter, aber sie haben es gemacht. Das Memorandum unterschrieben, sogar ein Memorandum unterschrieben, in dem alle wichtigen Elemente, Rentenkürzung perspektivisch, Mehrwertsteuererhöhung auf den Inseln vor allem, aber auch allgemein, und drittens die Privatisierung drin sind. Sie haben bei dem Mehrwertsteuererhöhung nicht mal genutzt, eine Sache, die ich veröffentlichen durfte in der FSIN, in der Zeitung der Redakteure, dazu gehe ich nachher noch ein am Ende, die mit uns eng zusammenarbeitet, mit der Faktencheck Hellas, wonach nämlich alle anderen europäischen Länder, die ähnliche Inselsituation haben, also Frankreich mit Korsika, Spanien mit Malta und mit den Kanarischen Inseln und Portugal mit Azoren, in allen diesen Fällen, und Frankreich mit Korsika habe ich gesagt, oder? Mhm. Genau. In allen diesen Fällen ist es ganz klar so, dass diese Inseln aufgrund der Problematik des Transports von Waren bis hin zu Trinkwasser und so weiter, dass die Inseln niedrigere Mehrwertsteuer haben, beziehungsweise keine Mehrwertsteuer zahlen. Ja? Einige Inseln, ich habe eine Tabelle gemacht, ich habe es nicht mehr im Kopf, von, ich glaube sogar, das sind die Azoren, zahlen keine Mehrwertsteuer. Und das ist ganz klar in der Europäischen Union. Ja, das ist akzeptiert, aber in Griechenland ist das jetzt weg, ist sie völlig gleichgestellt, alle Inseln gleichgestellt, auch eine zeitliche Debatte, die es mal gab, wonach einzelne Inseln nur, wie Santorin, also Luxusinseln, wie man so schön gesagt hat, dass nur die eventuell den normalen Mehrwertsteuersatz zahlen müssen, ist dann vorbei. Alle Inseln, ganz Griechenland, zahlen heute den gleichen Mehrwertsteuersatz. Das heißt, dass hier natürlich touristisch eine Benachteiligung da ist, die vor allem in der nächsten Touristensaison im Jahr 2016 eine Rolle spielen könnte. Diese Phase Nummer 5 endete dann mit den Wahlen am 20. September. Mit der Spaltung von Syriza in den letzten 3 Wochen vor der Wahl, zunächst in 3 Gruppen, in der Gruppe Syriza, in der Gruppe Volkseinheit genannt und in eine Laiki Enotita genannt und in eine Gruppe der 53, wobei die Gruppe der 53 Plus geheißen hat, im letzten Moment zu Syriza umschwenkt und damit wohl auch den überwältigenden Sieg von Syriza ermöglicht hat. Das Wahlergebnis vom 20. September ist verblüffend, auch ähnlich wie das Referendum oder noch krasser als das Referendum, von niemand vorhergesagt. Das Wahlergebnis lautet, dass Syriza praktisch prozentual gleich geblieben ist, von 36,3 auf 35,4% der Stimmen nur gesunken ist, um minus 0,9 Prozentpunkte. Nea Demokratia, die 2 Wochen lang als Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt wurde, ist gleich auch gleich geblieben, hat nur 0,3 Prozentpunkte gewonnen, von 27,8 auf 28,1%. Die Goldene Morgenröte ist jetzt drittstärkste Partei, aber auch nur leicht gewonnen, plus 0,5 Prozentpunkte auf knapp 7%. PASOK, die frühere führende Partei im Land, jahrzehntelang, ist leicht gestiegen, um 1,5 Prozentpunkte auf 6,3%, also
aber ja. Die haben sich vereinigt mit einer anderen Partei. Die sind als Koalition angetreten und haben im Verhältnis zu den beiden Parteien, die vorher da gewesen sind, ja weniger gehabt.
Okay. Wusste ich nicht. Kukoe gleich geblieben, 5,5%. Potami, Fluss, hat verloren, interessanterweise. Eine neoliberale Partei, die aber als Protestpartei gegolten hatte, wo es heißt, sie könnte massiv gewinnen, ist von 6 auf 4,1% gesunken. Anel, der Bündnispartner von Syriza, von 4,7 auf 3,7 gesunken, aber noch drin, 3%-Hürde gilt. Eine neue Partei, Bund der Mitte, die ich nicht groß beurteilen kann, ist auf 3,4% gekommen. Und die Volkseinheit, die Abspaltung von Syriza, ist kläglich gescheitert mit 2,9%. Gut, es fehlten einige tausend Stimmen, dass sie bei 3% gekommen wäre. Trotzdem haben fast alle meine Freunde und Bekannten und auch die Wahlbeobachter gemeint, sie wird sicher reinkommen und sie wird vielleicht bei 5, 7, 8, 9 Prozent landen. Sie landete unterhalb von 3%, trotz Austritten von bekannten Leuten wie Varoufakis, dem Energieminister, Lafazanis, dem
Parlamentspräsidenten hat ja auch...
Der Parlamentspräsidentin?
Ja, genau.
Genau. Eine Reihe weiter. Ja, ich kann eine Einschätzung abgeben. Die Einschätzung lautet ganz grob. Ich glaube, dass in einer bürgerlichen Gesellschaft, bürgerlichen Medien und von bürgerlicher Struktur bestimmt ist, erstmal die Medien eine entscheidende Rolle spielen. Zweitens Personen eine sehr große Rolle spielen. Also Tsipras, der weiterhin sehr glaubwürdig wirkt in der Bevölkerung bisher, oder bis 20. September jedenfalls. Und dass diese Spaltung so schnell vonstatten ging und nur oben stattgefunden hat. Ja, also ich kenne Syriza-Strukturen in Piräus zum Beispiel und Athen und Thessaloniki, die letzten Endes noch gar nicht die Spaltung erlebt haben, die vor Ort weiter zusammenarbeiten und sagen, wieso sollen wir spalten? Wir machen hier Flüchtlingsarbeit, wir machen hier Arbeit für die Armen, wir machen hier, wir unterstützen Streiks und so weiter und erst allmählich dann, wenn das Memorandum umgesetzt wird, wie jetzt zum Beispiel, diese Spaltung unten ankommen wird. Und dann natürlich, die Hauptsache ist sicherlich, die Hauptsache nicht, aber ganz wichtiger Moment spielt sicherlich, dass Syriza 14% ihres Wählerpotenzials vom Januar verloren hat, in absoluten Zahlen. Also die relativen Zahlen sind die relativen Zahlen, das kennt ihr auch. Es gingen praktisch nur in Anführungszeichen 55% der Bevölkerung zur Wahl. Das klingt jetzt mit Landtagswahlen bei uns nicht ganz so dramatisch, aber wenn man das vergleicht mit der Wahl 2009, also der letzten Wahl vor dem ersten Memorandum, dann ist der Wählerrückgang von 70% auf jetzt 55% zurückgegangen. Das heißt, die Leute verlieren einfach den Glauben an den Mechanismus der bürgerlichen Wahlen, was an sich nicht ganz falsch ist. Ja, ist ja nicht ganz falsch zu sagen, man kann da nicht viel ändern. Aber natürlich ist es dramatisch und hat riesige Auswirkungen auf die Bewusstseinsbildung auch. Wenn man das Gefühl hat, wieso, die waren ja nicht mal abgestraft, wenn sie ein neues Memorandum unterschrieben haben und so weiter. Wie kann sowas sein? Das sind Sachen, die wahrscheinlich auch in die Tiefe der Volkspsyche eingehen muss, also wie sowas funktioniert, dass Leute am 5. Juli, 2/3 der Leute sagen, kein Memorandum, keine Erpressung, denn ein Lebensmemorandum wird unterschrieben. Tucholsky sagte mal irgendwann, das Volk ist dumm, aber gerissen. Das ist vielleicht ein bisschen flapsig gesagt gewesen von ihm, aber es ist irgendwas Wahres dran. Die denken auch, was sollen wir jetzt machen? Diese Leute von Laiki Enotita, die kennen wir nicht mal richtig, die haben keine richtigen Führer. Varoufakis selber hat sich absentiert, hat sich nicht in die Spitze gestellt und so weiter. Tsipras ist besser als Nea Dimokratia. Die Wahlprognosen sagten Kopf an Kopf rennen, ja?
Ja. Also zum Beispiel, das ist vielleicht auch ein Trick, ne? Das war ein Trick.
Kann sein, ja. Dorothea Vakalis, die in Griechenland eine Pastorin, die in Griechenland ganz eng mit uns seit einem Dreivierteljahr zusammenarbeitet, die auch diese Faktencheck Hellas mit aufgebaut hat, von Griechenland aus, die intensive Flüchtlingsarbeit macht, die radikal Linke ist, die hat Tsipras gewählt. Ja? Auch mein Freund Nikos Silas, der jeden die Nummer in Luna Park schreibt, hat Tsipras gewählt. Ja? Er sagt, weil ich bin ja nicht wahnsinnig, ich möchte nicht, dass die Demokratia regiert. Und wir hatten auf dem Konferenz am 17. 18. Oktober in Berlin auch erlebt, dass eine ganze Reihe von Leuten sagten, die haben zum Beispiel jetzt einen neuen Flüchtlingsminister eingestellt, dass er in Bewegung kommt. Ja? Der neue, dem 28. September. Der neue Flüchtlingsminister sei weiter links als der letzte Flüchtlingsminister oder Flüchtlingsministerin. Das kann ich nicht genau beurteilen, aber die sagen, das ist zunächst mal gut und wir machen gute Politik in dem Bereich. Das letztendlich im Finanzbereich, im Bereich von Wirtschaftspolitik, im Bereich und so weiter, von Ausverkauf des Landes, die entscheidenden Sachen gemacht worden. Das wissen wir Linke, aber die Leute sagen, naja, unter den konkreten Bedingungen, jedenfalls haben sie so gestimmt, wie sie hier gestimmt haben. Ich muss jetzt gucken, dass ich mich nicht zu sehr verrenne in einzelne Details, dürfte mich trotzdem unterbrechen. Ich hatte gesagt, dass ich auf drei Ebenen die Sache bilanzieren will. Erste Ebene war die Ebene der Niederlage auf der ideologischen, allgemeinpolitischen Ebene. Die war am 20. September zu Ende. Da ist damit klar gesagt worden, es ist so und auch die griechische Bevölkerung stimmt so ab und sieht es selber auch als eine Niederlage, aber stimmt weiterhin Syriza zu. Das muss man einfach radikaler Linker zur Kenntnis nehmen, auch wenn man sagt, wir bekämpfen Syriza weiter. Syriza ist inzwischen eine Memorandumspartei, für mich jedenfalls. Trotzdem muss man differenziert einschätzen und damit umgehen. Die zweite Ebene ist eine Ebene der Niederlage auf der ökonomisch-politischen Seite. Wir müssen uns fragen, wie kann es sein, dass diese europäische Politik so extrem konzentriert gegen ein Land vorging, das gerade mal 2% des europäischen Bruttoinlandprodukts auf sich vereint. Also lächerlich. Weniger bedeutend als die Schweiz, wenn sie denn in der Europäischen Union wäre. Ja, absolut lächerlich. Wie kann es sein, dass ein gigantischer Aufwand getrieben wird durch die Europäische Union, durch den Internationalen Währungsfonds, durch die Berliner Regierung, um diese Regierung platt zu machen in der Zeit 25. Februar bis 20. September. In Wirklichkeit kann man feststellen, dass es nicht um direkt wirtschaftliche Fragen ging, auch wenn Fraport und auch wenn Siemens und auch wenn andere Konzerne da bedient werden mögen. Das spielt aber keine so große Rolle. Es ging vor allem darum, um die Etablierung der Austeritätspolitik europaweit, um damit die gesamte deutsche Politik europaweit abzusichern, die eine Politik ist, die seit 100 Jahren genau so betrieben wird. Das ist eine Politik, in der das deutsche Kapital verglichen mit dem nordamerikanischen Kapital, verglichen mit dem französischen und dem britischen Kapital, sich seit 100 Jahren sagt, dass sie keinen groß genugen Binnenraum haben, keinen groß genugen Binnenmarkt haben, dass sie nicht in der Lage sind, Kolonien so leicht zu erobern. Das ist irgendwie schiefgegangen mit Namibia und mit Ostafrika und anderen Geschichten und so weiter. Dass sie in zwei Weltkriegen militärisch versucht haben, Hegemon in Europa zu werden und dass sie seit dem Zweiten Weltkrieg auf wirtschaftlicher Ebene versuchen, dass Kontinentaleuropa, das Hinterland des deutschen Kapitals, deutschen Konzerne und Banken ist. Wenn ich sage, seit 100 Jahren und sehe, dass da zum Teil etwas gelächelt wird, weil das vielleicht mein Spezialthema ist, dann muss ich sagen, dass ich gerade mit meinem Freund Franz Klaus Gietinger ein Buch zum Ersten Weltkrieg schreibe, als Antwort auf das Buch Der Schlafwandler von Christopher Clark. Und dabei die 1200 Seiten von Opitz gelesen habe über die Dokumente des deutschen Kapitals der Europapolitik, die mal vor 20 Jahren im Kittner-Bitsch Verlag, glaube ich, herausgekommen sind. Da bestieß sie auf Dutzende Dokumente aus dem Ersten Weltkrieg, in der die maßgeblichen Kreise des deutschen Kapitals im Ersten Weltkrieg gesagt haben, Kriegsziel müsse sein, eine Art Europäische Union nach dem Krieg zu erreichen, als Hinterland für das deutsche Kapital. Ich zitiere nur ein Beispiel daraus. Walter Rathenau, der als aufgeklärter Kapitalist galt damals, ja, am 7. September 1914 schreibt, also es war dann zwei Wochen, nachdem die deutschen Truppen in Luxemburg und Belgien einmarschiert sind und bereits im französischen Gebiet standen. Ja, und man damals dachte, es wird ein kurzer Krieg werden und so weiter. Und jetzt muss man überlegen, was ist das Ziel des Krieges? Da schreibt der Rathenau, ich zitiere, unter diesen Umständen erscheint es als der stärkste Umschwung unserer Politik, wenn wir Frankreich zu einem freiwilligen Frieden jetzt gewinnen. Das Endziel ist dann der Zustand, der allein ein sinnvolles künftiges Gleichgewicht Europas bringen kann, nämlich Mitteleuropa geeint unter deutscher Führung, gegen England und Amerika einerseits, gegen Russland andererseits, politisch und wirtschaftlich gefestigt. Es ist die deutsche Aufgabe, den alteuropäischen Körper zu verwalten, zu stärken mit einheitlichem Markt, und gemeinsamer Politik. Und diese Dokumente, nochmal, 1200 Seiten, die man, glaube ich, noch antiquarisch erwerben kann, mit Dokumenten seit 1880 bis nach dem Zweiten Weltkrieg, haben dann einen Höhepunkt im Zweiten Weltkrieg. Wo im Zweiten Weltkrieg, unter anderem am 9. September 1943, in einer Denkschrift des Auswärtigen Amtes über die Schaffung eines europäischen Staatenbundes, es heißt, ich zitiere, also Nazi, Auswärtiges Amt, 9. September 1943, die Einigung Europas ist eine zwangsläufige Entwicklung. Europa ist zu klein für sich gegenseitig absperrende Souveränitäten. Die Lösung der europäischen Frage kann nur auf föderativer Basis herbeigeführt werden, indem die europäischen Staaten sich aus freien, der Einsicht der Notwendigkeit entsprungenem Entschluss zu einer Gemeinschaft souveräner Staaten zusammenschließen. Der entscheidende Schritt wird mit der Zeichnung einer Gründungsakte getan. Das ist im Jahr 54 in Rom passiert, römische Akte. Ziel ist ein, immer noch Zitat Nazis, ja? Ziel ist eine europäische Zollunion und ein freier europäischer Markt, europäischer fester Währungsverhältnisse mit dem späteren Ziel einer europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Zitat Ende. 1943 so geschrieben. Kann man ein paar Sprünge machen, kann man zur Europäischen Union, EWG, im Jahr 54, 56 kommen, kann man einen Sprung machen zum Jahr 1999, als Schäuble das Buch zu Europa geschrieben hat über die zwei Geschwindigkeiten in Europa, wo er darlegt, dass es nicht gelingen dürfte, dass die ganze Europäische Union eine Währungsunion realisiert, dass man deswegen ein Land sein müsse, was eine andere Geschwindigkeit vorlegt, zusammen mit Frankreich, wo dann dieses andere Europa, ein Teil der Europäischen Union, er hat damals vor allem an Kerneuropa gedacht, Italien, Frankreich, Deutschland, Benelux und Spanien, später wurden es ein paar mehr, dass dieses Ziel darin bestehen sollte, jetzt zitiert Schäuble, Buch 1999, das Ziel muss ein Europa sein, in dem Deutschland dasjenige Gewicht zugesprochen bekommt, das unserem Land und unserer Wirtschaft gerecht wird und in dem eine gemeinsame Währung dominieren wird. Zitat Ende. Das heißt, wenn es in Griechenland und mit Griechenland gelungen wäre, dieses Europa unter deutschem Zeichen auszubremsen und zum ersten Mal zum Beispiel Italien herauszusprengen mit Renzi oder vielleicht zu erreichen, dass Podemos viel stärker geworden wäre in den Kommunalwahlen im Mai und damit Rajoy unter Druck gekommen wäre. Oder dass der El Bloque in Portugal früher die Stärke bekommen hätte, die er jetzt bekommen hat, mit 10% plus KP-Stimmen fast 17-18% und so weiter. Dann wäre dieses Projekt Deutschland, was 100 Jahre lang so betrieben wurde, hätte einen massiven Riss bekommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann zum Teil zusammen mit rechten Positionen, also Die Chance, dass Marine Le Pen die Mehrheit in ein, zwei Jahren in Frankreich bekommt, ist riesengroß, die auch eine massive Politik machen wird gegen den Euro, unter anderem Vorzeichen natürlich, unter rechten populistischen Vorzeichen und so weiter. Diese Gefahr bestand und die ist mit dem Einkassieren der Syriza-Partei, mit dem Einkassieren der Syriza-Elite, der führenden Leute von Tsipras und so weiter, letzten Endes gestoppt worden, weswegen auch auf dieser Ebene wir eine Niederlage zu konstatieren haben. Die dritte Ebene, auf der wir eine Niederlage zu konstatieren haben, ist die Ebene des Euros selber und die Ebene der innerlinken Debatte. Es gibt einige Leute, die sagen, dass die Europäische Union perspektivisch zu Ende gehen würde, dass eine Spaltung der Europäischen Union stattfinden würde. Ich gehöre zu den Leuten, die glauben, dass diese Gefahr besteht, diese Möglichkeit besteht. Vor allem glaube ich ganz fest, dass der Euro selber an seine Grenzen kommen wird und dass er mit dem Drama in Griechenland nochmal eine Chance jetzt im bürgerlichen, im kapitalistischen Sinn bekommen hat, aber letzten Endes, dass es ziemlich klar ist, dass der Euro als eine Art Transmissionsriemen wirkt zur Durchsetzung der deutschen Herrschaft, aber auch ein Transmissionsriemen zum Blattmachen jeder Konkurrenz innerhalb Europas gegenüber den deutschen Konzernen und Banken. Man kann sagen, dass dieses Modell eigentlich absehbar war. Man kann das auf einem banalen Beispiel klar machen. In einem Boxkampf gibt es relativ klare Regeln. Es gibt einen Ringrichter, es gibt klar abgegrenzte Runden, wie der Boxkampf stattfinden muss und wann beim K.O.-Schlag man stoppen muss und nicht weiter zuschlagen darf. Und vor allem gibt es die Regel, dass nur bestimmte Gewichtsklassen gegeneinander kämpfen, boxen dürfen. Da also kein Leichtgewicht gegen ein Schwergewicht boxen darf. Weil selbst das Leichtgewicht, wenn es noch in der Phase des früheren Cassius Clay, späteren Muhammad Ali, in der Lage wäre, zu tänzeln und Schlägen auszuweichen, absolut klar wäre, dass dieses Leichtgewicht gegen einen Sonny Liston zum Beispiel keine Chance haben würde, wenn Cassius Clay denn ein Leichtgewicht gewesen wäre, weil der erste Schlag, den Sonny Liston diesem Leichtgewicht gegeben hätte, hätte er den einfach zu Boden gefegt oder ihm die Milz aus dem Leib gerissen. Aber es boxen eben Gleichgewichte gegen Gleichgewichte in diesem Feld. Anders bei der Währung. Wenn man sagt, man führt eine gemeinsame Währung ein und führt die in einen Boxring, und dabei sind aber jetzt plötzlich Länder dabei, die absolute Leichtgewichte sind, die keine Chance haben, gegen Schwergewicht auszuweichen. Die können mal ganz kurz überlegen, ob sie vielleicht eine Nische finden, Tourismus, Inseln zum Beispiel, in Griechenland, ja, um dem auszuweichen und damit Kapital zu akkumulieren und Konkurrenz zu haben. Aber mittel- und langfristig wird das dazu führen, dass ein elementares Mittel von Nationalstaaten, nämlich abzuwerten, weggenommen wird. Eine eigene Währung zu haben, eine eigene Finanzpolitik zu haben und über Abwertungen letzten Endes zeitweilig wieder ein bisschen Gleichstand herzustellen. Das ist nicht mehr da, damit war absolut klar, dass mit der gemeinsamen Währung letzten Endes diese Länder platt gemacht werden würden, im ganz direkten Sinne, dass ihre Industrie und ihre konkurrenzfähige Dienstleisterbetriebe, ihre Finanzinstitute aufgekauft oder wegrasiert werden würden vom Markt. Dafür gab es einen Vorläufer. Der Vorläufer war das europäische Währungssystem, was im Jahr 1979 eingeführt wurde unter Giscard d'Estaing und Kanzler, diesem Kettenraucher, Helmut Schmidt, und das im Jahr 1993 geplatzt ist. Damals haben sie noch gesagt, wir lassen die Währungen bestehen, aber nur als aufgedruckt und als Finanzmittel, aber die Lire, der französische Franc, die Pesete in Spanien, der Scudo in Portugal, der belgische Franc, der niederländische Gulden, die dänische Krone und so weiter und so weiter und so weiter, sind festgebunden an die D-Mark im vereinbarten Rahmen und dürfen nur oszillieren um, glaube ich, 1 oder 2% um diesen festen Währungskorb. Das wurde von 1979 eingeführt, als eine Art Vorläufer der europäischen Einheitswährung, die damals ECU heißen sollte, die dann eingeführt werden sollte. Es gab dann ungefähr 7, 8 Jahre lang keine großen Probleme bis zum Jahr 88, 89. Es gab dann eine Spekulationswelle, vor allem gegen das britische Pfund, was dann ausscheiden musste, weil die Spekulation so groß wurde und die britische Notenbank gar nicht nachkam mit Stabilitätsmaßnahmen für das britische Pound Sterling. Und es gab dann eine Spekulationswelle gegen die schwedischen Währungen, gegen die skandinavischen Währungen, also dänische Krone und schwedische Krone, die dann auch mit einem riesigen Eklat ausscheiden mussten. Im Jahr 93 platzte das gesamte Europäische Währungsunion, musste aufgegeben werden. Und in der Bilanz zwischen 93 und 79 wurde dann wie folgt abgewertet gegenüber der D-Mark. Die Drachme um 83%, die Lire um 72%, Italien, der Scudo und die Pesete auf der iberischen Halbinsel um 55% und 60% und selbst der holländische Gulden noch um 25%, der Franc um 30%, der französische Franc um 30%, ähnlich der belgische Franc, nur der Schilling blieb ungefähr ähnlich, der österreichische ähnlich blieb auch ungefähr, nur der Schilling blieb ungefähr in ähnlichen Relationen. Das heißt, Sie übertragen nochmal, wenn in Italien die Lire im Zeitraum 1979 bis 1993 um 55% oder 60% abwertet gegenüber der D-Mark, dann heißt es, ganz plastisch ausgedrückt, dass der Golf von VW in Italien um 60% teurer wurde in dem Zeitraum. Oder umgekehrt, das Konkurrenzmodell von Fiat, damals der Fiat Ritmo, heute wäre es der Fiat Uno oder der Fiat weiß der Teufel was, wäre entsprechend um 60% billiger geworden. Das heißt, damit konnte Fiat anstinken gegen den Golf und das Ritmo-Modell weiter im Golf in Konkurrenz halten. Das ist jetzt weg. Das können die nicht mehr. Die Folge ist ganz praktisch. In Italien werden keine Autos produziert. Der Chef von Fiat sagt, Italien, forget it. Sergio Marchionne, der Boss von Fiat, sagt, wir produzieren in Italien möglichst nicht mehr. Nur teure Produkte wie Alfa, Lancia, Töchter von Fiat, aber der Cinquecento oder die neuen normalen Modelle von Fiat werden in Polen produziert. Der Zloty abwerten kann gegen der D-Mark entsprechend eben als Weichwährung man dort Auto produzieren kann. Oder sie produzieren in den USA, weil Fiat zwischen Kontrolleur von Chrysler ist und viele Modelle in den USA produziert werden und damit konkurrenzfähig bleiben können. Das Spannende dabei ist, dass auch diese Entwicklung vorhergesagt wurde und vorhergesagt werden konnte. Ich zitiere aus einer Rede, die wie folgt lautet, vom 23. April 1998. Sie, Herr Bundesaußenminister Genscher, haben vor allem davor gewarnt, dass es schlimme Folgen hätte, wenn die Europäische Währungsunion scheiterte. Ich behaupte, sie kann auch scheitern, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Im Augenblick wird das ein Europa für erfolgreiche Rüstungs- und Exportkonzerne, für Banken. Es wird kein Europa für kleine Unternehmen, kein Europa für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kein Europa für Gewerkschaftsbewegungen und auch kein Europa für die sozial Schwachen. Ich behaupte, der Euro kann auch spalten, denn er macht die Kluft zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union und jenen, die nicht Mitglieder der EU sind, noch größer. Er unterscheidet innerhalb der EU zwischen Mitgliedsländern der EU, die an der Währungsunion teilnehmen und jenen, die daran nicht teilnehmen. Alle würdigen am Euro, dass sich die Exportchancen Deutschlands erhöhen würden. Wenn das denn so ist, dann müssen doch andere Länder darunter leiden. Anders geht das doch gar nicht. Das heißt, wir wollen den Export Deutschlands erhöhen und damit die Industrie in Portugal, in Spanien und anderen Ländern schwächen. Die werden doch alle verostdeutscht, also dem Osten Deutschlands gleichgemacht, weil sie diesem Export nicht standhalten können. Das ist eines der Probleme, das zu einer weiteren Spaltung innerhalb Europas führt. Deshalb sage ich, das ist ein Euro der Banken und der Exportkonzerne, nicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wollen Sie wirklich ein Europa, ein Euro mit immer mehr Kürzungen des Rentenniveaus? Wollen Sie ein Europa mit immer mehr Zuzahlungen für Kranke bei Medikamenten und bei ärztlichen Behandlungen? Wollen Sie ein Europa, in dem 10% der Bevölkerung sinnlos immer reicher werden und andere immer mehr draufzahlen müssen? All das führt zu einem Europa des Dumpings, des Abbaus nach unten. Wer sowas organisiert, der organisiert nicht nur sozialen Lohnabbau, der organisiert Rassismus. Gregor Gysi, 23. April 1998, Deutscher Bundestag. Ich war damals im Deutschen Bundestag Abgeordneter, gehörte zu einer kleinen Gruppe innerhalb, guten Drittel der Abgeordneten der Gruppe der PDS, die eine Position hatten, Euro nein. Gregor Gysi vertrat die Mehrheitsposition, der wir dann auch zustimmten, die sagte Euro so nicht. Also Einheitswährung ja, wenn es einen Ausgleich geben würde zwischen den armen Ländern, gibt es aber nicht, deswegen Euro so nicht. Wir stimmten mit Nein gemeinsam gegen die Einführung des Euro. Das Verrückte ist, dass diese Bilanz heute nicht mehr so vorgetragen wird, dass auch die Linke mehrheitlich, selbst Sarah Wagenknecht, sie ist sehr vorsichtig inzwischen, nachdem sie Mitchefin der Fraktion geworden ist, ausdrückt, dass die Linke die griechische Krise nicht offensiv ausgenutzt hat, um zu argumentieren, dass dieser Euro ein zentrales Element dabei ist, mit dem Griechenland platt gemacht wird und dass der Euro selber in Frage gestellt werden muss, dass sie dabei immerhin die Mehrheit der Mainstream Ökonomen, Weltökonomen hinter sich hatten, also Krugman und Stiglitz zum Beispiel, die ähnlich argumentierten und sagten, das ist unbedingt notwendig, aus dem Euro auszutreten, das vorzubereiten und so weiter. Das heißt, letzten Endes gab es Leute, die es vorhergesagt haben, letzten Endes richtig Vernunft dafür, dass der Euro scheitern wird. Und letzten Endes gibt es einen praktischen Beweis des Niedergangs der portugiesischen, der spanischen, italienischen und der griechischen Ökonomie, die in den letzten 20 Jahren, in den letzten 15 Jahren seit der Euro-Einführung in erheblichem Maß sich beschleunigt hat. Denn Griechenland ist eben nicht ein Sonderfall. Es ist falsch, wenn in Irland die irische Regierung vorgeschlagen hat, T-Shirts zu tragen, auf der drauf, denen draufsteht, Ireland is not Greece. In Wirklichkeit ist es so, dass eben Griechenland eine besondere Lage ist, wie Irland, wie Portugal, wie Spanien, wie Italien. Auch die Verschuldung Griechenlands mit inzwischen 180%, die auf 200% steigen wird, also Anteil der öffentlichen Schulden am Bruttoinlandsprodukt ist doppelt so hoch wie das jährliche Einkommen des gesamten Volkes. Diese Schuld liegt in Italien inzwischen bei 130%. Das ist ziemlich genau der Betrag, der in Griechenland unter Berücksichtigung der Schummelei, die es gab, beim Beginn des ersten Memorandums da war, 130%, dann 180% beim zweiten Memorandum, jetzt im dritten Memorandum auf 200% ansteigen und so weiter. Und ähnliche Entwicklungen gibt es in mindestens zwei anderen Ländern, steigend auch in Frankreich, die auf 100% zusteuern, steigend natürlich auch in Belgien, im Mutterland der Europäischen Union und so weiter. Das heißt, ich glaube, insgesamt gesehen, dass ökonomisch die Entwicklung in der Richtung einer verschärften Krise ergehen wird in der Europäischen Union. Die wird sicherlich dann aufbrechen, wenn dies sich kombiniert mit der neuen normalen Konjunkturkrise. Wann die kommt, weiß keiner. Die kann morgen früh um 8 Uhr kommen, die kann in zwei Jahren kommen. Das kann man nicht genau vorhersagen. Sicher ist aber ganz sicher, wie das Amen der Kirche, dass diese neue Krise kommen wird. Und in dem Zusammenhang dürfte die Europäische Union zumindest um den Faktor Einheitswährung reduziert werden, der sich dann vielleicht auf einige wenige Kernländer reduzieren wird. Zum Schluss, das klingt alles sehr pessimistisch und nicht sehr aufbauend, was ich hier vorgetragen habe wahrscheinlich. Ich glaube aber mit Antonio Gramsci, dass man in der Analyse realistisch und damit auch in dem Fall pessimistisch sein muss, in dem Kampf, im Engagement selber optimistisch bleiben muss. Ich glaube schon, dass es eine ganze Reihe von optimistisch stimmenden Beispielen gibt. Jetzt nicht nur, dass man eine rosa Brille aufsetzen soll, das ist sicherlich nicht sehr produktiv und sehr sinnvoll, sondern ganz praktisch gucken muss, was es an Kämpfen, an Solidarität gibt. Ich glaube, dass die griechische Erfahrung, das sind vorher gute Beispiele genannt worden, mit der Solidaritätsarbeit für Griechenland, so ein Beispiel ist, wo man einfach tolle Sachen in den letzten eineinhalb, zwei, drei Jahren erlebt hat, wo es seit drei, vier Jahren intensive Solidaritätsarbeit gibt, die aufgebaut wurde von betrieblichen Gruppen, von linken Gruppen, von radikalen Gruppen, von anarchistischen, von sozialistischen, von humanistischen Gruppen. Es gibt intensive Flüchtlingsarbeit, die hier zum Teil dargelegt wurde. Wir hatten auf der Konferenz, die wir gemacht haben, von Faktencheck Hellas am 17. und 18. den besten Teil der Konferenz war der Auftritt von 7 oder 8 syrischen Flüchtlingen, die ihr privates Schicksal dargelegt haben, wie sie von Griechenland über Mazedonien, Serbien nach Deutschland gekommen sind. Wir hatten einen tollen Typen, Vasilis Tsatsanis, ein Regisseur, der im Norden Griechenlands in Idomi lebt, der da war und der geschildert hat, was seine Arbeit er da leistet und wie er ganz konkret auch einzelnen Leuten helfen konnte bei diesem Weg und wahrscheinlich tausenden Leuten helfen konnte. Wir haben, wie ich schon sagte, eine ganz enge Zusammenarbeit im letzten halben Jahr mit der Zeitung EFSIN, Zeitung der Redakteure, aufgebaut, die auch ein Beispiel dafür ist, was Linke in einem Land leisten können, was wir nicht leisten bei uns in Deutschland. Das heißt, eine radikale linke Zeitung, eine Tageszeitung, die jeden Tag mit, aber wirklich linksradikal, mit 56 Seiten, ich glaube normal ist 48, glaube ich, 48 Seiten im Vierfarbdruck gemacht wird. Ich habe hier die Ausgabe vom 6. Juli vor mir, also die Ausgabe am Tag nach dem Referendum. Da haben die abgedruckt schon alle Ergebnisse von ganz Griechenland, die aber um 9 Uhr erst feststanden, nachts, ja, bis hin letzte ganz Athen, seitenlang alle einzelnen Einzelergebnisse abgedruckt und so weiter. eine Zeitung, die entstand vor 3 oder 4 Jahren, als eine große bürgerliche Zeitung dicht machte und die Löhne nicht mehr zahlte, wo über 100 Redakteure gestreikt haben, gesagt haben, wir machen eine neue Zeitung. Das Stadtkapital war, jeder bringt 1000 Euro ein aus dem privaten Kreis, plus arbeitet ein Vierteljahr gratis und danach starten wir das Projekt. Das haben sie gemacht, sie sind heute die drittgrößte Tageszeitung, die einzige Tageszeitung, die seit 3 Jahren wächst, seit 3 Jahren steigende Auflage hat, also in Griechenland heißt es 15.000 Auflage, was aber jetzt bei gemessen an ein Zehntel der Bevölkerung von Deutschland heißen würde, 150.000 Auflage ungefähr, haben Redaktionsschluss nachts um 23 Uhr und sind am nächsten Morgen um 6 auf jeder griechischen Insel präsent am Kiosk, also gedruckt, ja, nicht Internet, ja, gedruckt an jedem Kiosk präsent im Land. Jeden Abend 23 Uhr Druck und Redaktionsschluss irgendwie kurz vorher, 10 Uhr ungefähr. Ich bin da hingekommen und habe eine Spende von 10.000 Euro, was wir als Faktencheck Hellas gesammelt haben, für die Zeitung hingebracht. Ich kenne ein bisschen unsere Zeit, linken Zeitungen, also konkret Junge Welt, und kenne ein bisschen Neue Deutschland, weiß, wie wir da arbeiten. Habe gedacht, naja, du wirst irgendeinen Club irgendwie sehen und so weiter. Und ich war völlig geblättert, ja, völlig geblättert über die absolute Professionalität von 130 Leute, verteilt auf mehrere Stockwerke, Hälfte Frauen, Hälfte Männer, dass sie alle einen Einlasslohn von 800 Euro zahlen, und zwar vom Chefredakteur bis zur letzten Tippse, in Anführungszeichen, der letzten Sekretärin und so weiter, Einlasslohn zahlen und funktionieren und ein richtiges, tolles Team gebildet haben, auch über die ganzen Krisenzeiten hinweg. Als ein Beispiel finde ich jetzt von Solidarität und von optimistisch stimmend. Das gilt auch für das Projekt, das wir aus dem Boden gestampft haben, Faktencheck Hellas, wo wir im März zusammenstanden und meine Partnerin und Frau, die Redakteurin bei einem Rundfunk ist, sagte, du musst irgendwas machen, wir müssen Fakten dieser Lügenpresse entgegenstellen, die alle möglichen Sachen bringt, aber nicht die Wahrheit über Griechenland. Dann kam der Name Faktencheck Hellas gemacht haben. Wir haben mit nichts, ja, also mit keine Partei hinter uns, keine Stiftung hinter uns, keine Organisation hinter uns, 3, 4 Leute. Faktencheck Hellas hat 5 Ausgaben gemacht mit 250.000 Auflage, addiert jetzt, ja, also 250.000 durch 5 addiert, waren dann die durchschnittliche Auflage lag bei 50.000 ungefähr, die wir gemacht haben, also gedruckt jetzt wohlgemerkt, ja. Und wir haben die in 6 Sprachen, die Nummer 4, und in 4 Sprachen, die Nummer 5, herausgegeben, als Print, auch als Teil von Ephemeria, also von der EFSIN, der Tageszeitung der Redakteure. Wir hatten es deswegen auch in Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch, Griechisch gemacht, weil wir hofften, dass das eine Plattform werden könnte für eine europaweite Solidarität. Weil wir hofften, dass auch anderswo das als Print erscheinen wird. Wir haben also bis zum Layout das durchgemacht auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Spanisch wurde in Mexiko übersetzt, völlig verrückt. Eine Mexikanerin, die das so toll fand und das gemacht hat. Das ging bis dahin, dass die Tageszeitung in Mexiko Stadt, die überlegt hat, es beizulegen in Mexiko. In Spanien haben wir mit Podemos vergeblich angeklopft. Das ist eigentlich dann zusammengebrochen mit der Unterschrift und das dritte Memorandum, wo auf einen Schlag klar war, dass eben auch bei so einem Projekt eigentlich die Luft dann rausgeht und die Auflage der letzten Nummer 5 von 60.000 bei Nummer 4 auf, glaube ich, verkaufte 18.000 Nummer 5 und gedruckte 25.000 bei der Nummer 5 gesunken ist. Ich möchte damit enden, dass ich in der Luna Park, die ich euch verteilt habe, bitte mal Seite 60-70, Seite 60-61 aufzuschlagen, was auch so ein Beispiel dafür ist, wo ich sage, dass man eben doch optimistisch sein kann. Ich sprach am 19. September in Feldkirchen in Kärnten, einem südlichsten Bundesland von Österreich, auf einer Konferenz, die die ÖBB, die Österreichische Bahn, veranstaltet hat. Ich sollte sprechen zu Verkehrspolitik und Klima und so weiter. Ein Keynote heißt es heutzutage. Die Keynote halten für eine bürgerliche, liberale Tagung. Ich begann meine Rede damit, dass ich verglich den Folksong Good morning America, how are you? Hey, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans and I've done 500 miles when the day is gone. Also den Folksong in USA, der verherrlicht den Zug City of New Orleans, der 500 Meilen am Abend hinter sich hat, wenn er in seinem Revier wieder ankommt, also den ganzen Kontinent überquert, also 800 Kilometer ungefähr. Und habe gesagt, in City of New Orleans gab es nicht als Katrina vor 5 Jahren der Hurricane New Orleans zerstört hat. Da war kein Zug mehr da und die Flüchtlingstracks blieben im Stau stecken von den SUVs, von den Geländewagen und so weiter und so weiter. Aber es gibt Züge damals noch, heute fahren sie nicht mehr, die jeden Tag tausende Flüchtlinge durch ganz Europa fahren und Effizienz zeigen, wie man so eine Krise bewältigen kann. Das fanden natürlich die Leute jetzt im Saal etwas komisch, dass ich da als Gastredner, der jetzt über Klima reden soll, mit Flüchtlingen rede und mit der Flüchtlingspolitik rede. Ich habe dann irgendwie die Kurve gekriegt und habe dann mein Fachreferat gehalten. Als ich dann mich hinsetzte, kam ein Typ zu mir, Salmhofer, Christian Salmhofer, der mir irgendwie Brötchen andrehte und fragte, ob ich was trinken will und so weiter und so weiter. Und dann sagte er mir, Sie, Herr Wolf, ich kann ja du zu Ihnen sagen, ich bin, glaube ich, der einzige Lunapark-Abonnent in Krumpendorf, in Kärnten. Da sage ich, wie, was, wie kommen Sie dazu, wie kommst du dazu? Ja, ich hätte ihn 2008 geworben als Abonnent, damals, wo ich ein Referat auch in Krumpendorf oder in Feldkirchen gehalten hätte in Österreich. Und dann erzählte mir die Story, die ich hier auf den 2 Seiten ausgebreitet habe, dass in einem Land, also Bundesland Kärnten, was absolut FPÖ verseucht ist, ja, und ein Krumpendorf, wo die Mehrheit der Bürgermeister FPÖ-Bürgermeister ist, rechtsradikaler Bürgermeister ist, wurde im Juni mitgeteilt, dass auf einen Schlag 3 Busse kommen würden mit 300 Flüchtlingen und dass die untergebracht werden müssten. Und da haben die mit 3, 4 Leute haben dann erreicht, dass sie eine völlig verrückte Szene erreicht haben, dass wir den Flüchtlingen zusammen fast jeden Tag, den ganzen Sommer lang, fast jeden Abend irgendein Rockkonzert, irgendein Musikkonzert, irgendeine Tanzveranstaltung, irgendeine Essensgeschichte, syrisches Essen, libanesisches Essen, irakisches Essen, afghanisches Essen gemacht wurde und am Ende Touristen in dem Ort, das ist ein reiner Touristenkaff, da vorne ist ein schönes Foto auf Seite 3 oder 4, am Ende Touristen, die es ja so verlängert haben, wobei vorher alle Angst hatten, die Touristen würden abhauen, die es so verlängert haben, dass sie so toll waren über diese Multikulti-Geschichte in dem Ort und die tolle Situation. Und am Ende der Bürgermeister von Krumpendorf, das steht, glaube ich, im Artikel von Christian Salmhofer jetzt nicht drin, der Bürgermeister von Krumpendorf, der eine Chronik des Ortes Krumpendorf veröffentlicht hat, sagte, in der neuen Auflage werde ich dann ein weiteres Kapitel schreiben, es war der schönste Sommer in Krumpendorf, den wir je gehabt haben, diese Geschichte, die du, der linksradikale Christian Salmhofer, organisiert hast mit uns zusammen. Das ist auch das ein Beispiel dafür, was man Linke, die organisieren können, die sich engagieren, die Menschlichkeit sagen, machen können, weswegen eben mein Beitrag nicht allein pessimistisch in der Analyse, sondern optimistisch auch im Kampf sein soll. Dankeschön.